Ich darf auch alle wieder herzlich begrüßen zu dem zweiten Abend. Ich sehe, das Durchschnittsalter hat sich gesenkt heute. Einige junge Leute hier, das ist schön. Und das Thema ist schon genannt worden in der Anmoderation von Jürgen. Wir wollen nachdenken, wie die Gemeinde am nachhaltigsten wachsen kann. Und ich möchte einen der bekanntesten Texte des Neuen Testaments dazu lesen. Gestern Abend waren wir ja im Alten Testament unterwegs. Heute Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Wollen wir es neu hören? Wahrscheinlich wurde darüber schon mehrfach gepredigt hier. Aber wollen wir es mit neuen Ohren hören, was unser Herr hier sagt? Matthäus 28, Abvers 16. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Woran? Ob er auferstanden sei? Nein, das hatten sie inzwischen auch begriffen. Sie waren schon 40 Tage mit ihm unterwegs. Woran zweifelten sie denn? Sie zweifelten, ob ihm alle Macht gegeben sei. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Ganz genau übersetzt steht hier: Von jetzt ab ist mir alle Macht gegeben, nämlich vom Augenblick der Himmelfahrt an. Ist ja logisch. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn über diese Verse gepredigt wird, ist manchmal vom Missionsbefehl die Rede. Das ist nicht ganz falsch, ist aber auch nicht ganz richtig. Manchmal ist vom Taufbefehl die Rede. Das ist auch nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Denn in diesem ganzen Abschnitt gibt es nur eine Befehlsform, einen Imperativ, und den habe ich hier farblich hervorgehoben. Der lautet tatsächlich: Macht zu Jüngern. Das ist der Befehl. Hier geht es um einen Jüngerschaftsbefehl. Nicht Mission, nicht Taufe, sondern wo vom Gehen die Rede ist, ihr seht, gelb hervorgehoben, da ist ein Mittelwort der Gegenwart. Gehend, indem ihr geht. Vom Taufen, indem ihr tauft. Oder lehrend, indem ihr lehrt. Aber es gibt nur einen Befehl und der lautet: Macht zu Jüngern. Das ist der große Auftrag. Nun, ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, dass wir in den letzten 150 Jahren eine dramatische Zunahme der Weltbevölkerung erlebt haben. Also wir nicht, vor 150 Jahren haben wir noch nicht gelebt. Aber 1850 hatte man noch nicht so genaue statistische Möglichkeiten wie heute. Man schätzt, dass damals 1 Milliarde Menschen auf dem Erdboden gelebt haben. Entschuldigung, das kann sich keiner von uns vorstellen. Eine Stadt wie Köln, 1 Million Einwohner, das geht noch irgendwie. Aber 1 Milliarde, das sind 1000 Millionen. Es dauerte nur etwa 80 Jahre, da hatte sich das verdoppelt. 25, 26 Jahre, da war wieder 1 Milliarde hinzugekommen. 1986 waren es 5 Milliarden und jetzt bewegen wir uns hier bei 7,6 Milliarden. Keiner weiß es genau. Bald werden wir wahrscheinlich die 8 Milliarden Grenze durchbrechen. Hat unser Herr Jesus damals, als er diese Worte sagte zu seinen Jüngern, wirklich gemeint, wir könnten 8 Milliarden Menschen mit dem Evangelium erreichen? Oder war das nur so ein hehres Ziel oder gar eine Utopie? Nun, dieser letzte Befehl Jesu Christi, den finden wir nicht nur bei Matthäus, wo wir ihn eben gerade gelesen haben. Wir finden ihn in allen 5 Geschichtsbüchern des Neuen Testaments. Geschichtsbücher sind die 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und die Apostelgeschichte. Wir finden ihn in allen 5, nämlich, das ist nicht einfach eine stupide Wiederholung, es wird immer ein anderer Aspekt betont. Wem sollen wir das Evangelium verkündigen? Die Antwort gibt Markus. Jeder Kreatur. Jeder Kreatur heißt allen Menschen. Franz von Assisi hat das so wörtlich genommen. Der hat auch den Hühnern und den Gänsen gepredigt auf seinem Hof. Aber ich glaube nicht, dass die sich bekehrt haben. Ja, aber es meint ganz sicher alle Menschen. Dann, wo? Nein, Entschuldigung. Was sollen wir jeder Kreatur verkündigen? Die Antwort gibt Lukas in seinem Evangelium. Umkehr und Glauben. Das ganze Neue Testament spricht davon, dass Menschen umkehren müssen vom falschen Weg und glauben an das Evangelium, an die Wahrheit der Schrift. Am Sonntag wird in jeder Kirche in Deutschland vom Glauben geredet, aber es ist oft nur ein Feld-, Wald- und Wiesenglaube, wie Wilhelm Busch zu sagen pflegte, weil diesem Glaube nicht die Umkehr vorangeht und nicht der Gehorsam nachfolgt. Dann ist das ein Feld-, Wald- und Wiesenglaube. Was? Wo? Jetzt kommt wo. Und die Antwort gibt noch einmal Lukas, aber diesmal in der Apostelgeschichte. Das ist ja auch ein sehr bekannter Vers. In Jerusalem, in Judäa und Samaria und dann bis an das Ende der Erde. So hat sich das Evangelium in konzentrischen Kreisen ausgebreitet. Jerusalem, Kapitel 2 der Apostelgeschichte, Judäa und Samaria, Kapitel 8 der Apostelgeschichte und Weltmission fängt an im Haus des Cornelius, Kapitel 10 der Apostelgeschichte. Und jetzt kommt noch die sehr wichtige Frage, wie sollen wir diese gewaltige Aufgabe bewältigen? Und die Antwort, die gibt Matthäus, die haben wir eben gelesen. Schaut, Matthäus sagt, wir können nicht über große Länder fliegen wie Indien oder China, wo jeweils über 1 Milliarde Menschen leben und tonnenweise Flyer auf die alten und armen Inder und Chinesen runterwerfen. So werden wir den Missionsauftrag nicht erfüllen und den großen Auftrag unseres Herrn. Nein, Matthäus zeigt uns einen anderen Weg. Da steht es. Wir sollen einen Menschen für Christus gewinnen, einen, und diesen einen taufen, in die Gemeinde führen und ihn lehren, alles zu bewahren, was der Herr geboten hat. Das geht am Anfang langsam. Aber wenn wir das konsequent machen würden, würde mehr Wachstum geschehen, nachhaltigerer Wachstum, als wenn wir so einen großen Event machen und hauen mal richtig auf die Pauke und nachher verraucht alles wie die Silvesterraketen am Himmel. Versteht ihr? Matthäus sagt, wir sollen einen Menschen nicht nur zur Bekehrung führen und ihm dann ein rotes, blaues, grünes Liederbuch in die Hand geben und ihn 40 Jahre später beerdigen, das ist zu wenig. Dazwischen muss etwas passieren. Er soll zu einem Jünger werden. Er soll getauft werden und dann alles lernen, was Jesus geboten hat. Und da kürzen wir ganz schnell ab. Das ist uns zu mühsam. Wir sind zufrieden, wenn die Leute kommen und die Veranstaltungen besuchen. Aber die Frage ist, werden es Jünger? Und das beginnt natürlich in unseren Familien, die, wenn gläubige Eltern hier sitzen, eure Kinder sind die ersten Kandidaten für das, was hier steht. Aber auch in der Gemeinde, in allen Gruppen, in der Kinderstunde, in der Jugend, bei den Teenagern muss so gearbeitet werden. Jünger sollen herangebildet werden. Ihr Lieben, sein letzter Befehl muss unser erstes Anliegen werden. Das waren die letzten Worte unseres Herrn, die er hier auf der Erde gesagt hat. Also wenn man weiß, man geht gleich, dann redet man nicht über belanglose Dinge. Das war ihm sehr wichtig. Das hat er hier nochmal den Jüngern ins Herz gebrannt. Nun habe ich schon ein paar Mal das Wort Jüngerschaft verwendet und wir haben es noch gar nicht definiert. Ich mache mal etwas Gewagtes. Ich stelle mal gegenüber, was ein Gläubiger ist und ein Jünger. Und ich behaupte, das ist nicht dasselbe. Schaut, wie kann man einen Gläubigen beschreiben, charakterisieren? Nehmen wir mal den Mann, der neben Jesus am Kreuz hing. Wir nennen ihn aus irgendeinem Grund Schächer. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ja. Egal, ihr wisst, wer gemeint ist, der noch sich bekehrte, dort am Kreuz hängend. Und schaut, er sagt zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus, denke an mich. Und er bekommt Vergebung der Sünden. Was immer war in seinem Leben, er war ein Kapitalverbrecher, sonst wäre er nicht gekreuzigt worden. Er bekommt Vergebung der Sünden. Er bekommt Gewissheit der Errettung, denn Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat nicht gesagt, also 500 Jahre Fegefeuer muss jetzt erstmal mindestens kommen, ja? Entschuldigt, wenn ich das so salopp hier einbaue. Nein, heute wirst du mit mir im Paradies sein und er pflegt für sich die Beziehung zu Jesus Christus. Er hat eine Beziehung, er hat ja sein Vertrauen auf Christus gesetzt im Blick auf seine Errettung. Also, der ging als Erster in den Himmel, aber er ging nicht als Jünger in den Himmel. Er hatte ja keine Zeit mehr, ein Jünger zu werden. Ist ja klar, war ja eine Extremsituation. Was ist ein Jünger? Was haben wir eben gelesen? Der ist getauft. Und ich habe hier in Klammern hinzugefügt, möglichst im ersten Jahr nach der Bekehrung. Aber ich sage ganz ehrlich, das haben wir selten erreicht, dass wir Menschen schon im ersten Jahr nach ihrer Bekehrung taufen konnten, hier in Deutschland. Warum? Weil immer noch die allermeisten die Säuglingsbesprengung erlebt haben. Ich auch. Ich wurde auch mit 6 Wochen über einen Taufstein gehalten. In diesem Fall ein evangelischer, ja. Und das stand mir lange im Weg. Als ich zum Glauben gekommen bin, das war 1980, habe ich 11 Jahre gebraucht bis zur Taufe. Das stand mir im Weg. Ich sagte immer, ich bin doch schon getauft und das habe ich jetzt nachträglich gültig gemacht. Das ist nachträglich wirksam geworden. Ich brauche mich doch nicht noch einmal taufen zu lassen. Aber in Gottes Augen war ich gar nicht getauft. Da war nur ein kirchengeschichtlicher Irrtum an mir vollzogen worden, den ich meinen Eltern niemals vorgeworfen habe. Weil sie waren in dieser Tradition der evangelischen Kirche, meine Eltern waren auch gläubig, aber das hatten sie nicht so von der Schrift her verstanden mit der Taufe. Wenn man in so einer Tradition aufwächst, das hat eine gewaltige Macht. Der Kirchenvater, irgendein Kirchenvater hat gesagt, Tradition ist ein durch Alter gesicherter Irrtum. Das ist vielleicht ein bisschen scharf ausgedrückt, aber das kann zutreffen. In diesem Fall war das so. Und ihr seht, möglichst im ersten Jahr nach der Bekehrung, aber einmal haben wir es erlebt. Da bekehrte sich in Mannheim eine Frau an ihrem 91. Geburtstag. Und die hieß auch noch Heide. Aber da war sie kein Heide mehr. Da wurde sie Christ an ihrem 91. Geburtstag. Und keiner von uns kam auf die Idee, sie taufen zu wollen. Denn, ihr seht, sie war schon sehr gebrechlich. Sie konnte nur im Rollstuhl sitzen. Oder hier haben wir sie auf den Stuhl gesetzt. Wog keine 50 Kilogramm mehr. War sehr gebrechlich. Wir kamen gar nicht auf die Idee. Aber der Heilige Geist gab ihr den Wunsch ins Herz. Sie wollte getauft werden. Und wir haben kein Taufbecken gehabt. Wir haben immer im See getauft. Und dann kam der 31. Juli 1995, da haben wir sie mit 3 Brüdern in den See getragen und getauft. Ich stand am Ufer mit einem Arzt, Den hatten wir nicht extra gerufen. In dessen Haus hatten wir mit der Gemeindearbeit begonnen. Und ich sagte zu ihm, Fred, wenn die uns jetzt stirbt, stehen wir morgen in der Bildzeitung. Sekte tauft alte Frau zu Tode oder so ähnlich wäre die Schlagzeile gewesen. Aber ich kann euch versichern, sie hat die Taufe gut überstanden, ist ein halbes Jahr später eines ganz natürlichen Todes gestorben, war keine Spätfolge der Taufe. Müsst ihr nicht denken, ja? Und jetzt kommt der Punkt. Die ist getauft in den Himmel gegangen. Habt ihr schon mal in der Bibel gelesen, dass man im Himmel auch noch getauft werden kann? Ich nicht. Ich glaube, das machen wir besser hier. Und jetzt kommt der Punkt, den ich machen will. Ihr lieben jungen Leute, ihr lieben Zuhörer, wenn das auf euch zutrifft, dann könnt ihr getauft werden. Du musst nicht warten, bis du über alle Sünden Sieg hast. Dann wirst du in diesem Leben nicht mehr getauft. Du wirst, bis sich der Sargdeckel über dir schließt, nicht über alle Sünden Sieg haben. Du sollst nicht den Grad deiner Heiligung bezeugen bei der Taufe, sondern dass du errettet bist, dass Jesus Christus in dein Leben gekommen ist, dass du ihm gehörst und ihm nachfolgst, dass er dein Herr ist. Wenn du das bezeugen kannst, dann kannst du getauft werden. Dann gehst du nachher zu den verantwortlichen Brüdern, hier zu dem Bruder Johann oder zum Bruder Jörg oder wem immer. Da gehst du hin und sagst, wann ist hier die nächste Taufe in der Gemeinde? Ich bin dabei, aber wie eine Eins. Wir hatten an Pfingsten, das war erst vor kurzem, eine Taufe. So eine schöne haben wir wahrscheinlich noch nie gehabt. 11 Täuflinge, fast alle aus der Welt bekehrt. Zeugnisse, eines schöner als das andere. Wir haben es in Peru verfolgt per Livestream, ja, wie Menschen getauft wurden in unserer Gemeinde und wir haben Gott gedankt. Also es ist etwas Großartiges. Das ist der erste große Gehorsamsschritt, den man macht. Wenn der Herr in der Bibel sagt, dass Menschen, die zum Glauben gekommen sind, getauft werden sollen, ja, dann mache ich das. Wenn ich es verstanden habe, das ist natürlich Voraussetzung. Ich muss es verstehen. Ich habe eben erzählt, ich brauchte leider so lange, um es zu verstehen. So, jetzt gehen wir weiter und ich bitte euch, achtet mal drauf, was hier unterstrichen ist. Und jetzt achtet ihr bitte drauf, was hier unterstrichen ist. Er betet für andere. Er hat eine Fürbitteliste in seiner Bibel oder ein Gebetstagebuch und er betet für andere. Er gebraucht das Wort Gottes für andere, der Jünger. Er liest etwas in der Bibel oder in einem guten Buch. Er hört eine gute Predigt und wenn er das gut findet, leitet er es weiter. Ich habe heute eine Predigt weitergeleitet an Menschen, an meine Frau zuerst. Die hat sie auch schon wieder weitergeleitet. Dient anderen mit seiner Gabe? Er hat verstanden, ich bin gerettet, nicht damit ich in der frommen Gartenlaube sitze und meine noch frömmeren Däumchen drehe, sondern ich soll dem Herrn Frucht bringen. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit Christus und an Christus können wir diese Frucht bringen, wie Jürgen in der Einleitung gesagt hat. Er beginnt für andere materielle Opfer zu bringen. Das muss man lernen, vom sauer verdienten Geld einen Teil abgeben. Und für das Reich Gottes oder für Notleidende. Er beginnt, andere geistlich zu betreuen. Kinder, Jugendliche, einen Menschen, der ihm gezeigt wird. Kurz, er lernt, für andere zu leben. Seht ihr, der da ist noch ganz bei sich, der Gläubige. Der lebt quasi im Heilsegoismus. Der will nur seine Seele in den Himmel bringen. Alles andere ist ihm erstmal Schnuppe. Aber da darf es nicht bleiben. Wir müssen erkennen, wir sind gerettet worden, um zu dienen, um Frucht zu bringen, um für andere ein Segen zu sein. Gestern Abend haben wir hier die zwei großen stehenden Gewässer Israels gesehen. Der See Genezareth und das Tote Meer. Und könnt ihr euch erinnern, das Tote Meer hat nur Zufluss. Da fließt es rein, das Jordanwasser, und verdampft, weil es nicht mehr abfließen kann, weil es der tiefste Punkt der Erde ist. Da verdampft alles. Und solche Christen gibt es, die haben nur Zufluss, die hören und hören und lesen und konsumieren und da verdampft alles bei ihnen. Und es gibt auch See Genezareth-Christen, die haben Zufluss, die lernen und dann geben sie weiter. an andere, sie multiplizieren. So einer möchte ich gerne sein und ich hoffe, du auch. Also, ihr seht, ein Jünger ist nicht dasselbe wie ein Gläubiger. Jetzt bringe ich euch noch eine gute Definition hinterher, nämlich ein Amerikaner, Barry St. Clair, er war oft in Dillenburg, wo der Veit herkommt, der hat gesagt, ein Jünger ist ein Schüler und ein Nachfolger, also ein Lernender, der von einem anderen lernt. Ein Jünger Jesu lernt von seinem Meister und folgt ihm gerne nach. Damals sind die Jünger buchstäblich in den Fußstapfen ihres Meisters gelaufen. Und jetzt kommt aber der zweite Aspekt, der darf nicht fehlen. Ein Jünger Jesu lehrt auch andere. Er gibt an andere weiter, was er von und über Jesus lernt, damit auch sie selber es erfahren und wieder an andere weitergeben können. Das ist doch großartig ausgedrückt, ja? Zuerst lernen wir, in diesem Sinne bleiben wir natürlich immer Lernende, wir werden bis an unser Lebensende von Jesus lernen, aber dann wollen wir auch solche sein, die andere lehren. Und das kann jeder von uns, Brüder und Schwestern, Alte und Junge, jeder, der schon einen Vorsprung hat, kann weitergeben an andere. Man sagt, unter den Blinden ist der Einäugige König. Vielleicht kommst du dir vor wie ein Einäugiger, aber wenn da lauter Blinde sind, bist du im Riesenvorteil. Ja? Du hast wenigstens ein Auge und kannst den Blinden schon Anleitung geben. Für den zweiten Teil meines Vortrags müssen wir jetzt eine Unterscheidung treffen. Wir unterscheiden zwei Arten von Jüngerschaft. Das soll nicht bedeuten, dass wir eine Zweiklassengesellschaft einführen wollen oder sowas. Überhaupt nicht, ja? Müsst ihr nicht denken. Sondern es gibt eine allgemeine Jüngerschaft und die würde ich so definieren. Jeder Neubekehrte hat das Recht auf eine Einführung ins Christentum. Wenn sich hier im Landkreis Coesfeld jemand bekehrt und ihr erfahrt davon, vielleicht warst du sogar selbst mitbeteiligt daran, dass er zum Glauben kam, dann müsst ihr dafür sorgen, dass dieser Jungbekehrte, ob er 91 Jahre alt ist, wie die Amalia Heide in Mannheim, oder ob er 14 Jahre alt ist, wie alt er immer ist, ob Männlein oder Weiblein, er braucht eine Einführung ins Christentum. Vielleicht kannst du sie ihm nicht geben, das kann sein, aber dann musst du jemanden finden, der sie ihm geben kann. Du musst ihn mit jemandem zusammenbringen, der ihn weiterbringen kann. Er muss wissen, wer ist Gott, wer ist Jesus, wer ist der Heilige Geist? Was bedeutet Taufe? Was bedeutet Mahl des Herrn? Was bedeutet Gemeinde? Was sagt die Bibel über die Zukunft, über die letzten Dinge? Es gibt so Grundlehren der Bibel, Basics einfach. Das muss ihm gelehrt werden. Und dann wird er getauft. Er muss nicht erst irgendein Examen ablegen, aber hoffentlich wird er im ersten Jahr getauft. Das ist eine allgemeine Jüngerschaft und davon unterscheiden wir eine spezielle, die würde ich nicht jedem angedeihen lassen. Das geht gar nicht, weil ich hier viel, viel Zeit investieren muss in besonders zuverlässige, lernwillige Jünger. Das heißt, ich halte die Augen auf und ich bete, Herr, zeig mir jemanden, in den ich mein ganzes Leben investieren kann. Viel Zeit, Kraft, Gesundheit, Geld. Ich investiere mich zuerst in die eigenen Kinder, aber dann vielleicht auch in einen Neubekehrten in der Gemeinde. Ihr seht hier die Zahl 2000, das ist ein Reminder für mich. Im Jahr 2000 sind wir als Familie umgezogen. Wir waren 20 Jahre in Baden-Württemberg, Karlsruhe und Mannheim und sind dann umgezogen wieder in meine hessische Heimat. Ich komme aus Hessen, eben in die Nähe von Fulda, wo wir bis heute leben. Und als wir da hinzogen im Jahr 2000, habe ich zu meiner Frau gesagt, Silvia, ich werde zwar viel im Reisedienst unterwegs sein, aber ich möchte auch hier an dem Ort, wo ich wohne, dem Herrn dienen. Ich möchte gerne jemanden zu ihm führen und dann ihn auch in der Jüngerschaft begleiten. Dafür habe ich gebetet. Ja, und das trug sich dann so zu. Jetzt kommt eine Geschichte, das könnte auch die Kinder interessieren, die mir zuhören. Passt mal auf, Kinder. Wir zogen um und der Hasenstall unserer Kinder hat den Umzug nicht gut überstanden. Wir haben ihn wieder hingestellt, aber er hing da wie Pik 7, ja, schon so ein bisschen Schräglage. Und ich sagte zu meiner Frau, Silvia, wir brauchen einen neuen Hasenstall, der bricht uns bald zusammen. Und ich bin jetzt nicht so der Top-Handwerker, aber in der Gemeinde, meine Frau hatte eine Idee, da haben wir eine Schwester in der Gemeinde gehabt, ihr Mann kam noch nicht mit in die Gemeinde, war aber Frühpensionär, war mit 54 Jahren pensioniert worden wegen einer Herzschwäche und war ein Top-Handwerker. Und meine Frau sagte, komm, wir fragen mal den Hermann, ob er uns nicht einen Hasenstall baut. Ich fragte den Hermann, ich kannte ihn schon, und sagte, Hermann, willst du uns einen Hasenstall bauen? Sagte, ja, mach ich. Ich, boah, super. Erste Anfrage gleich am Volltreffer. Aber eine Woche verging, zwei Wochen, drei Wochen. Nach vier Wochen habe ich zu meiner Frau gesagt, Silvia, der hat das vergessen. Aber der hatte das gar nicht vergessen. Am nächsten Tag kam ein Lastwagen mit einem Kran obendrauf, mit einem Kranarm, und brachte ein 4-Sterne-Hasenhotel, das ist nur ein Modellbild, ja, aber so ähnlich hat er ausgesehen, Hightech und alle Schikanen, und wir standen da, uns ist der Mund offen stehen geblieben. Ich sagte, boah, Hermann, das gibt's doch nicht, was hast du da gemacht, ja, und er wollte kein Geld, weder für das Material noch für die Arbeitszeit. So, jetzt war ich aber wirklich in seiner Schuld. Und dann hat mir der Herr eine Idee gegeben. Ich sage sowas selten, aber da muss ich es sagen. Da hatte ich die Idee, wenn er kein Geld will, ja, was soll ich denn machen? Ich gebe ihm einen Gutschein. Hermann, du kriegst 10 Bibelstudien mit mir, Themen deiner freien Wahl. Du darfst aussuchen, über was wir reden wollen. Und er hat das angenommen. Und ich glaube, schon nach dem zweiten Treffen, zwischen dem zweiten und dritten Treffen hat er sich bekehrt. Der Hermann, mit 55 Jahren war er da alt. Und dann habe ich mir Zeit genommen. Er war ja Frühpensionär. Mittwochmorgens konnte ich einrichten, hatte ich Zeit, er auch. Ich weiß nicht, wie viele Mittwoche ich bei ihm gewesen bin. Ich habe sie nicht gezählt, ja. Bin hier, dann habe ich mit ihm diesen uralten Kurs Training im Christentum durchgenommen. Kurs 0, Kurs 1, Kurs 2, Kurs 3, Kurs 4 und noch den Diakonenkurs von Alexander Strauch. Das hat einige Zeit gedauert. Das war besondere Jüngerschaft. Ich habe mich investiert in ihn, ich habe ihn mitgenommen. Er wurde getauft. Er wurde an einem Tag getauft, sonntags um 16 Uhr. Um 12 Uhr war ich noch in Zürich in der Schweiz. Ich war pünktlich zur Taufe da und ich hatte keinen Hubschrauber und ich habe keinen Strafzettel gekriegt, ja. Aber die Autobahn war frei und ich war pünktlich da zur Taufe von Zürich nach Hünfeld. Könnt ihr mal gucken, wie viele Kilometer das waren. Da ist Hermann mit seiner Frau. Er ist heute, sie beide leiten heute die Seniorenarbeit in unserer Gemeinde. Die hat in der Corona-Zeit sehr gelitten natürlich, da war nicht viel los in den letzten Jahren, aber jetzt geht's wieder weiter. Inzwischen ist Hermann noch an Krebs erkrankt und ist wirklich sehr, sehr schwer krank. Ich bete jeden Tag für ihn, ich habe auch heute Morgen für ihn gebetet, aber er dient immer noch dem Herrn. Und ich bin so froh, er hat nicht den Titel Diakon angenommen, das wollte er nicht aus einem bestimmten Grund. Aber im Grunde hat er mit seiner Frau die Arbeit eines Diakons gemacht in unserer Gemeinde. Schauen wir in die Bibel zurück. Jesus war der Meisterjüngermacher. So gut wie er kann es keiner von uns, ja. Das ist klar. Aber wir können von ihm lernen. Schaut, wenn wir in die Evangelien gucken, in Markus 3 wird berichtet, er rief die Jünger zu sich, damit sie bei ihm sein sollten. Das erste ist Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Er ruft uns in die Gemeinschaft mit ihm. Wir sind Reben am Weinstock, haben wir eben gehört. Wir leben mit ihm in der Lebensgemeinschaft. Und das Prinzip lautet, der Lehrer arbeitet, Der Schüler beobachtet. Er schaut dem Meister auf die Hände. Mein Vater war ein Schlossermeister. Er hat eine Schlosserei gehabt, so Geländerbau und so, solche Sachen. Und er hat in seinem Leben 17 Lehrlinge ausgebildet als Meister. Das ist keine Leistung, deswegen sage ich das nicht. Aber wenn so ein neuer Auszubildender kam in die Schlosserei bei meinem Papa, die ersten Wochen musste der immer bei meinem Papa herlaufen. Der hat ihm fast die Hände auf den Rücken gebunden. Das hat er nicht gemacht. Aber die durften nichts anfassen. Die mussten nur gucken. Die mussten dem Meister auf die Hände gucken, wie er bohrt, wie er misst, wie er sägt, wie er schweißt, wie er lötet. Nur dem Meister auf die Hände gucken. Und das ist eine gute Methode. So macht man das in Ausbildungsberufen. Und das war erfolgreich. Alle 17 wurden Gesellen. 5 von ihnen wurden Meister. Und der Beste, den er je gehabt hat, hat seinen Betrieb übernommen und bis vor wenige Jahre geführt. Jetzt hat ihn schon wieder ein anderer. Ja? Und wie machen das die Muttis, die hier sind? Wie bringen sie ihren Töchtern Kochen und Backen bei? Man nimmt sie und sagt, guck mal hier, und dann nimmt man sie mit rein und dann dürfen sie mithelfen. Wie bringen die Väter, die hier sind, ihren Kindern bei, wie sie einen Ölwechsel durchführen am Auto oder Reifenwechsel und so weiter. In der Corona-Zeit waren wir eine Woche im Urlaub. Das war ja da gar nicht erlaubt, aber wir haben eine Sondererlaubnis bekommen. Ein Freund von mir, ein Missionar in Neuguinea, hatte ein leerstehendes Haus in Bayern. Und wir haben beim Gesundheitsamt gefragt, ob wir da hinkommen dürfen und dürfen dort einen Arbeitsurlaub machen. Wir haben vormittags gearbeitet, aber es war doch eben nicht zu Hause. Es war in der strengen Zeit, als der Lockdown war. Und das war im April 2020. Da war der Lockdown und ich guckte aus dem Fenster und sah, wie ein Auto neue Sommerreifen draufgekriegt hat nach dem Winter. Und der Papa, der ging die ganze Zeit um das Auto herum und sein 11-jähriger Sohn hat alle 4 Reifen gewechselt und der Papa hat nicht einmal angepackt, ja. Er war nur dabei, hat ihn das ganz alleine machen lassen. Glaubt ihr nicht, er hätte das alleine selber schneller hingekriegt als der 11-jährige. Aber das war dem egal. Der wollte, dass der das lernt. Ich habe gestaunt. Ich habe wirklich gestaunt. Seht ihr, am Anfang ist es immer mühsam, jemanden einlernen. Ist immer mühsam, muss man Zeit investieren. Aber wenn der das später kann, nimmt er mir doch die Arbeit ab, habe ich doch Freiraum, um was ganz anderes zu tun. Und so müssen wir auch in der Gemeinde arbeiten. Schaut, es geht hier weiter. Dann nimmt der Herr Jesus seine Jünger mit hinein. Der Lehrer arbeitet, der Schüler hilft. Hier in den beiden Bibelstellen, wir können die nicht alle aufschlagen, das versteht ihr, da ist einmal die Speisung der 5.000 und einmal der 4.000. Unser Herr ist nicht rumgerannt und hat die Brote und die Fische verteilt. Das haben die Jünger gemacht. Und ich glaube, das haben die nie mehr vergessen, wie unter ihren Händen sich die Brote und die Fische vermehrt haben. Versteht ihr? Er hat sie mit hineingenommen. Phase 3, das Selbstständigwerden. Dann hat er sie innerhalb von Israel ausgesandt zuerst. Der Schüler arbeitet, der Lehrer hilft. Er hat sie nicht ins kalte Wasser geworfen. Die kamen zurück und er hat das mit ihnen aufgearbeitet, Manöverkritik gemacht, wie man das nennt, ja. Der Lehrer hilft, der war noch da. Und am Ende, Phase 4, der zugerüstete Mitarbeiter. Jetzt arbeitet der Schüler und der Lehrer beobachtet. Jetzt hat sich das von 1:4 umgedreht. Aber nicht in 3 Wochen. Das ist ein Prozess, der kann ein paar Jahre dauern unter Umständen. Aber so hat unser Herr gearbeitet und auch Paulus und andere in der Schrift. Und wir wollen uns fragen heute Abend, folgen wir wirklich seinem Beispiel? Ich kenne eure Gemeinde nicht wirklich. Vielleicht macht ihr das vorbildlich. Vielleicht macht ihr das viel besser als wir. Aber ich habe gemerkt, auf dieser Erde ist doch noch nicht so perfekt oder vollkommen, dass es nicht noch verbessert werden könnte. Und vielleicht kann es verbessert werden, dass in der Gemeindearbeit so gearbeitet wird. Das ist nachhaltig. Wir sehen es. Unser Herr war der Meister Jüngermacher. Und wie sieht so eine Jüngerschaftsbeziehung in der Praxis aus? Ich will so praktisch wie nur möglich reden. Ich sagte, wir reden von der speziellen Jüngerschaft, wo ich für jemanden bete, Herr, zeig mir jemand, der zuverlässig ist. Wenn ich mich mit dem am Freitagabend um 18 Uhr verabrede, dann muss der da sein und nicht um 7:30 angetrödelt kommen, ja? Er muss zuverlässig sein. Wenn ich ihm sage, bitte lies bis zum nächsten Mal, 14 Tage Zeit, diese 4 Seiten. Und die 2 Wochen sind um und er hat die 4 Seiten nicht gelesen. Er hat es hinausgeschoben und geschoben und dann ist noch was dazwischen gekommen und er hat es nicht geschafft. Ich werde nicht so streng sein, wie das jetzt klingt. Ich werde ihm noch eine Chance geben und noch eine. Aber wenn ich merke, er kann einmal eins nicht, dann werde ich nicht mit ihm Differentialrechnung machen. Das geht nicht. Dann muss er erstmal das einmal eins lernen. Ihr Lieben, das fängt an mit Pünktlichkeit. Wirklich. Da legen wir großen Wert drauf. Wenn wir uns treffen, pünktlich da sein, wenn auf jemand gewartet werden muss, müssen zig andere warten. Sie verlieren diese Zeit. Natürlich kann man sie irgendwie füllen, aber sie verlieren diese Zeit, weil einer unpünktlich ist. Ich rede nicht von höherer Gewalt, wenn da irgendwas passiert ist, ein Unfall war oder so. Dann ist man natürlich entschuldigt, verhindert. Der muss Zeit haben, der muss sich diese Zeit nehmen wollen. Zeit haben wir alle, es kommt nur darauf an, wie wir sie füllen. Und vor allen Dingen muss er lernwillig und belehrbar sein. Das ist ganz entscheidend. Wir hatten viele Praktikanten in unserer Zeit, in den letzten 30 Jahren, aus allen möglichen Bibelschulen. Ich sage jetzt bewusst keinen Namen, ist doch klar. Und einmal, da hat mich der Leiter einer Bibelschule angerufen und hat gesagt, Wilfried, wir haben hier so einen Kadetten, den haben wir gedacht, den schicken wir zu dir nach Mannheim. Der braucht mal ein Praktikum. Der hat einen ganz bekannten Vater, aber er braucht mal Praktikum, ja. Und wir haben gedacht, er soll mal ein Jahr zu dir nach Mannheim. Da war ich wieder zu gutmütig, habe ich mich breitschlagen lassen, habe ich gesagt, ja, der soll kommen. Dann kam der. Dann habe ich gesagt, hör mal, du wirst jetzt ein Jahr hier sein bei uns. Ich werde dich überall mit hinschleppen. Du wirst mit mir durch kreuz und quer durch die Republik fahren. Wir werden im Auto stundenlang sein. Stell Fragen. Frag, warum macht ihr das so? Warum nicht so? Habt ihr auch schon mal so probiert? Wir können über alles reden. Ich mache die Geschichte kurz. Das Jahr ist umgegangen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob er wirklich eine Frage gestellt hat, denn der war leider mit so einem Wasserkopf theologischen aus der Bibelschule gekommen. Nicht alle kommen so, glücklicherweise. Aber er ist leider mit so einem Kopf gekommen und wusste alles besser. Das Erste, was er machen wollte in unserer Gemeinde und gemacht hat, eine Gebetsnacht organisieren. In der normalen Gebetsstunde haben wir ihn nicht gesehen, ja. Aber eine Gebetsnacht musste unbedingt sein. Lauter solche Flausen im Kopf. Entschuldigung, wenn ich das so nenne. Und wollte gleich Missionsleiter werden einer Mission. Ja, von wegen. Heute ist er nicht mal mehr in einer Gemeinde. Ehe geschieden. Alles schief gegangen. Bei ihm kann man wirklich sagen, als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet, ja, so ungefähr ist das gegangen. Und eine kleine Adresse hier an die jungen Leute, bitte blast die Backen nicht so dick auf und denkt nicht, yo, jetzt wird das Reich Gottes in eine neue Stufe durchstarten, wenn ich hier mal mit meinem Dienst beginne. Backt mal erstmal kleine Brötchen und fangt mal hier so an, da, das ist wichtig. Und dann wächst man und dann wird auch der Herr mehr Kompetenzen geben, darf ich so offen reden, ja, aus der Praxis. Übrigens, in der gleichen Zeit hatte ich einen Schüler, der war mir haushoch überlegen. Der war gerade dabei, eine Doktorarbeit in Betriebswirtschaft zu machen, mit einem Stipendium von der EZW in Mannheim. Und der, ich hatte nie einen lernwilligeren Schüler als der. Der war lernwillig, obwohl er mir wirklich überlegen war, was Intelligenz und andere Dinge anging. Das war ein Kontrast, kann ich euch sagen. Naja, dann nimmt man sie in alles mit hinein. Man nimmt sie mit in die stille Zeit, Man zeigt ihnen, wie man stille Zeit macht, wie man Gewinn bringt, die Bibel liest. Das muss man lernen als ein junger Gläubiger. Man nimmt sie in die Familie mit hinein, da muss natürlich die Ehefrau mitspielen. Aber meine Frau war da vorbildlich. Die konnten immer kommen und haben sich durchgefuttert bei uns, ja. Und da gab es immer was zu essen und so weiter. Ist doch klar, Familienleben, gerade Singles, für die ist das sehr schön, in einer Familie zu sein und das zu sehen, wie das in der christlichen Familie geht. Aber auch in Besuche und Dienste mitnehmen. Jetzt noch etwas Praktisches. Hier sitzen einige Leute, die wissen nicht, wie man einen Krankenbesuch macht bei einem schwerkranken Menschen. Sie wissen es nicht. Ist kein Vorwurf an euch. Hat euch jemand mitgenommen? Hat es euch jemand gezeigt? Wahrscheinlich nicht. Ich habe mal so einen mitgenommen. Wir mussten eine schwerkranke alte Frau besuchen. Im Krankenhaus in Mannheim. Und bei einer schwerkranken Person bleibt man maximal eine Viertelstunde, besser 10 Minuten. Das ist anstrengend für einen Krankenbesuch, Gespräche führen. Und dann kamen wir in das Zimmer, da waren 2 Frauen und wir wollten die eine besuchen. Ich habe mich erkundigt nach ihrem Ergehen, habe ihr dann ein Bibelwort gelesen, habe gefragt, ob ich beten darf. Natürlich durfte ich, aber dann habe ich die andere Frau gefragt, ob ich sie mit einschließen darf ins Gebet. Die war sehr dankbar. Ich habe nicht erlebt, dass im Krankenhaus, selbst auch Männer, auch so richtige raue Gesellen, dass die abgelehnt hätten, dass ich für sie beten darf. Im Krankenhaus ist man dankbar für Gebet. Da gehen die Uhren anders. Ja? Und so stehe ich dann da, mein Bruder neben mir, und bete für die beiden Frauen. Plötzlich geht die Tür auf und die Visite will da reinkommen am Nachmittag. Ich dachte, das ist doch schon längst gelaufen, ja? Das ist doch meistens vormittags. Kommt da der Professor mit seinem ganzen Hofstaat und ich war gerade am Beten. Da habe ich mich im Gebet unterbrochen und habe gesagt: Stopp! Hier wird gerade gebetet. Rums standen die da und haben sich nicht gerührt, ja? Und haben gewartet, bis ich fertig war. So, das war unglücklich, aber so war es. Dann habe ich zu meinem Bruder gesagt: Hör mal, wir besuchen oben noch einen schwerkranken Mann und oben bist du dran. Oben möchtest du ein Bibelwort weitergeben oder möchtest du beten? Er wollte lieber ein Bibelwort weitergeben, ja. Hat vielleicht gedacht, dann kommt wieder die Visite oder wie auch immer. Auf jeden Fall, seht ihr, mitnehmen bei solchen Dingen. Ihnen das zeigen, ihnen ein Modell geben. Nehmt eure jungen Leute mit bei diesen Dingen. Ein Vorbild sein, natürlich, und Geduld haben mit den Jüngern. Jünger dürfen Fehler machen. Die Jünger, die unser Herr hatte, diese Flaschen, entschuldigt mal, wenn ich das so deutlich sage, die haben fast alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und am Ende hat er mit ihnen die Welt erobert. Er hatte Geduld mit ihnen. Guckt mal den Thomas an oder auch den Petrus und Philippus. Und die waren doch alle neben der Kappe, ja? Und er musste viel Geduld haben mit ihnen. Und das Motto eines solchen Jüngerschaftsprozesses, wo man jemand begleitet, lautet: Tue nichts allein, was du auch zu zweit tun könntest. Das ist ein Satz, den musste ich erst mal selber lernen, weil ich mal Berufsprediger war, weil man mich losgelassen hat auf die Leute, weil man gesagt hat: So, du hast jetzt 5 Jahre lang Theologie gehabt und Griechisch und Hebräisch gelernt und jetzt gehst du in die Gemeinde und machst dein Ding. Ja, da bin ich in die Gemeinde gegangen in Karlsruhe und habe mein Ding gemacht. Hagebaumarkt, ja, mach dein Ding. Und dann habe ich gemerkt, so geht das doch nicht. Ich kann doch nicht alleine da den Gemeindekarren ziehen. Und als ich Männer angesprochen habe, ob sie mitkommen, ob sie mit mir Besuche machen und so weiter, da war die Reaktion: Moment mal, dafür werden sie bezahlt. Das machen sie. Da habe ich gemerkt, hier ist irgendetwas faul im Staate Dänemark, ja. Hier ist etwas faul und so geht das nicht. Also, tu nichts allein, was du auch zu zweit tun könntest. Es tut mir leid, dass ich hier immer alleine zu euch kommen muss. Ich habe in den letzten Jahren oft Brüder dabei gehabt, aber ich kann nicht jedes Wochenende Brüder mitnehmen. Und ich mache das gerne, immer noch. Am liebsten habe ich meinen Sohn mitgenommen, aber auch andere Brüder. Ich zeige sie euch gleich noch oder irgendwann. Über Jüngerschaft zur Leiterschaft, wir haben noch zwei Folien. Schaut, da bekehrt sich ein Mensch in Coesfeld. In diesem Fall ist es eine Frau, eine Lydia. Das war in Philippi, aber nehmen wir mal an, das ist in Coesfeld. Da kommt eine Frau zum Glauben. Jetzt braucht sie allgemeine Jüngerschaft. Sie muss unterrichtet werden und sie muss, Nacharbeit hat man das früher genannt, ja. Ihr kennt den Ausdruck vielleicht noch, die Älteren. Und sie braucht Jüngerschaft. Das könnte auch in einer Gruppe passieren. Wir hatten einmal eine Evangelisation in Mannheim mit Werner Gitt. Und das ist ein Segen, wenn man den Mann haben darf als Evangelist. Der hat 3 Vorträge gehalten und 50 Menschen haben sich bekehrt, etwa. Und es waren so viele, dass wir sie in einer Gruppe zusammennehmen mussten. Wir konnten gar nicht mit jedem Einzelnen da die Arbeit machen. Das war kurios. Der hat uns einen schlechten Termin gegeben, dachten wir. Wir waren eine kleine Gemeinde und da gibt er uns einen Termin mitten in der Adventszeit am 3. Adventswochenende, 10. bis 12. Dezember 1999. Und das war der Clou. Könnt ihr euch erinnern, die Älteren? Da war doch kurz vor dem Millenniumswechsel. Und auf einmal war eine Angst unter den Leuten. Die haben gedacht, die Atomkraftwerke fliegen in die Luft und alles. Und die Stadthalle in Mannheim war überfüllt. Das war am Ende ein genialer Termin. Ja, wir dachten, oh Mann, im Dezember. Und es war ideal und so viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Aus einem Bibelkreis, den meine Frau und ich geleitet haben, alleine 5 Menschen, darunter ein Arztehepaar und noch ein anderes Ehepaar und eine alleinstehende Person. Und also Jüngerschaft, das kann in einer Gruppe passieren, von mehreren. Und dann wird er zur Taufe geführt, der Gläubige, und er wird ein Jünger. Er soll ja getauft werden und in die Gemeinde integriert werden. Es gibt kein Christenleben außerhalb der Gemeinde. Das kann nur eine vorübergehende Angelegenheit sein. Gott will, dass wir uns einer Gemeinde fest und verbindlich anschließen und dort mitarbeiten. Das muss man heute sagen. Früher war das selbstverständlich, heute muss man das sagen. Und dann durch weitere Zurüstung von Mann zu Mann oder Frau zu Frau, also unter 4 Augen, muss es jetzt weitergehen, kann aus einem Jünger ein Arbeiter werden, ein Mitarbeiter in der Gemeinde. Das sollen wir alle werden, Mitarbeiter. Und wenn solche Arbeiter intensive persönliche Zurüstung bekommen, wie der Hermann, von dem wir vorhin gesprochen haben, dann kann aus ihnen ein Leiter werden. Der Hebräerbrief spricht von geistlichen Führern, aber das Wort Führer ist ein bisschen problematisch in Deutschland, weil es mal einen Führer gegeben hat, der in Wirklichkeit ein Verführer war. Reden wir besser von Leitern, ja, ist einfach weiser. Und der muss fähig sein, diesen Vorgang zu wiederholen mit anderen. Seht ihr, wenn wir das sehen, dieses Schaubild, diese Skizze, könnten wir doch schreien, wie recht der Mann hat, der das entworfen hat. Ja, das war ein Amerikaner, der stellvertretende Direktor der Navigatoren weltweit, ein Leroy Ains. Es gibt ein Buch von ihm, Die verlorene Kunst des Jüngermachens. Das habe ich in Englisch gelesen und habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Warum gibt es dieses Buch schon seit 25 Jahren und es ist nicht auf Deutsch übersetzt? In Englisch 25 Jahre lang. Jeder Käse, der aus Amerika kommt, der ist gleich da. Und dieses Buch gab es nicht. Da habe ich es dem Bethanien Verlag gegeben. Werner Deppe, wer den kennt. Und er hat es dann gebracht. Es ist da und es ist vor kurzem neu erschienen. Ich muss es wieder auf den Büchertisch legen. Das Buch ist sehr, sehr, sehr gut. Hier sehen wir es. So, jetzt kommt noch eine Skizze. Schaut mal, eine Gemeindearbeit, auch hier bei euch in Kurswelt, die besteht aus verschiedenen Bereichen. Es braucht Geschwister, die Seelsorge üben können. Es braucht Jugendarbeit. Es braucht Kinderarbeit. Es braucht Hirtendienst, da ist die Kinderarbeit. Hirtendienst, also Ältestendienst, Chorarbeit, Frauenarbeit. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Sachen. Und hier, oh, da sind so zwei Verrückte, die wollen Jünger machen. Naja, vielleicht haben sie Bücher von Navigatoren gelesen oder so. Die wollen Jünger machen. Lass sie doch. Lass sie sich doch die Hörner abstoßen. Ihr Lieben, so wird das nicht funktionieren. Wenn in einer so großen Gemeinde zwei oder drei versuchen, Jünger zu machen, das geht nicht. Das kann nicht funktionieren. Es muss so sein, Jünger machen, ganz zentral im Gemeindeleben. Das heißt, der Jugendleiter muss die Augen ganz weit aufmachen. Wo ist der Nächste, der mich bald ablösen kann, in den ich mich investieren kann, in persönlicher, intensiver, besonderer Jüngerschaft, ja? Und genauso die Leute, die Kinderarbeit machen, müssen immer die Augen auftun. Oder der Chorleiter muss gucken, wen kann ich ausbilden? In der Frauenarbeit, die Schwestern und so weiter, in allen Bereichen. Und am weitesten müssen die Ältesten die Augen aufmachen, wenn es welche gibt. Wir werden morgen über das Thema sprechen. Die müssen die Augen am weitesten aufmachen. Wo sind Brüder, die begabt sind, bewährt sind, zuverlässig sind, die man mit hineinnehmen kann, dass sie gefördert werden, dass sie eines Tages bei den Ältesten sind? Seht ihr, das Prinzip in der Gemeinde, Jünger machen in allen Bereichen, das gibt nachhaltiges Gemeindewachstum. Wenn wir so arbeiten würden, brauchen wir keine Programme aus Amerika oder aus Korea, brauchen wir nicht. Wir haben doch das Neue Testament. Und da lesen wir, wie unser Herr und die Apostel gearbeitet haben. Also ich bin immer bereit, von anderen zu lernen. Ich lese auch Bücher aus Amerika oder aus Korea, ja, oder wo immer sie herkommen. Natürlich können wir von anderen lernen. Aber das Wichtigste, was wir haben, ist das Neue Testament, die ganze Bibel. Unser Gemeindeprogramm, damit möchte ich schon schließen, sollte zwei Schwerpunkte haben. Nach außen Evangelisation. Das heißt nicht, dass wir nur immer Werner Gitt einladen oder Ulrich Bazzani. Nein, die kann man auch mal einladen. Das ist berechtigt. Ein Beat Abri oder einen Wilhelm Pahls, der kann jetzt leider nicht mehr. Aber solche Brüder einzuladen, das ist berechtigt. Das darf man natürlich. Aber das ganze Jahr über muss evangelistisch gearbeitet werden. Unsere Schwestern machen zweimal im Jahr Frauenfrühstückstreffen. Wir haben schon so viele Frauen gewinnen dürfen über die Frauenfrühstückstreffen. Und die Männer müssen Arbeit machen. Und nach außen Evangelisation bis hin zu Büchertisch in der Innenstadt und alles, was dazugehört in der Adventszeit und was es alles gibt. Und nach innen Jüngerschaft, außen Evangelisation. Einige, die da in der Richtung ein brennendes Herz haben, sollen nach außen arbeiten, aber es braucht auch welche, die innen arbeiten, die zurüsten. Und selbst die außen arbeiten, da habe ich eben was vergessen, das kann ich noch ganz kurz anfügen. Wir lebten 10 Jahre in Mannheim und da ist die größte Regionalschau Deutschlands, der Mannheimer Maimarkt, immer Ende April bis über den 1. Mai rüber. Und einer unserer Brüder, der ist dort hingegangen, alleine mit einem Kofferraum voll, mit einem Lieferwagen voll Flyer und hat an einem Maimarkt, also innerhalb von einer Woche, hat er dann gemeldet, 60.000 Flyer. Im nächsten Jahr 70.000 Flyer hat er weitergegeben, hat sich an den Eingang gestellt und die Leute haben alle Flyer gekriegt. Und dann irgendwann habe ich zu ihm gesagt, sag einmal, warum nimmst du denn die jungen Brüder nicht mit? Warum gehst du denn da alleine hin? Die jungen Brüder, die haben Langeweile, die sitzen zu Hause und spielen Ballerspiele am Computer, weil sie niemand dingt, ja, weil sie nicht wissen, was sie mit der Zeit machen sollen. Nehmen sie doch mit, dann kannst du 100.000 Flyer verteilen an einem Maimarkt. Auf die Idee war er nicht gekommen. Einzelkämpfer, ja, Einzelkämpfer. Tue nichts allein, was du auch zu zweit tun kannst. Oder noch besser, zu dritt, zu viert. und so weiter. Also, nach außen Evangelisation, nach innen Jüngerschaft. Das wünsche ich euch, dass ihr in dieser Weise vielleicht noch gezielter arbeiten könnt. Wir wollen zusammen aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine Erlösung, dass du am Kreuz dein Leben für uns gelassen hast, auferstanden bist, zum Vater zurückgegangen bist. Aber du hast deinen Jüngern einen Auftrag gegeben. Du hast auch ein Modell gegeben. Wir haben gesehen, wie du Jünger gemacht hast. Und Herr, wir verstehen das so. Auch heute in der Gemeindearbeit sollen Jünger herangebildet werden. Und bitte lass uns nicht wesentlich mehr machen in Zukunft, sondern mehr das Wesentliche. Lass uns so arbeiten, wie du es uns in deinem Wort zeigst. Schenk nachhaltiges Gemeindewachstum und gründliche Arbeit, keine Instant-Sachen. Wir bitten dich sehr, Herr. Und ich möchte auch beten für die Gemeinde hier in Coesfeld, dass du wirklich schenkst, dass Jünger herangebildet werden und aus den Jüngern auch Mitarbeiter und Leiter werden. Und dass du auch die richtigen Brüder bereit machst, Älteste und Diakone zu sein. Dafür möchte ich von ganzem Herzen beten. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja, Stichwort Älteste. Ich habe es vorhin schon einmal erwähnt. Morgen Nachmittag, auf Wunsch eurer verantwortlichen Brüder, werden wir uns mit dem Thema Ältestenschaft befassen, biblische Ältestenschaft. Um 16 Uhr, ungewöhnlicher Termin, Samstag, aber ist keine Bundesliga, also da können auch die Männer kommen. 16 Uhr am Samstag und wir machen dann, wahrscheinlich wird es einen kleinen Imbiss oder sowas geben. Und um 19 Uhr machen wir Fortsetzung mit Teil 2. Und jetzt denken vielleicht einige Älteste, ja, ich werde ja kein Ältester werden, ich habe da keine Ambitionen. Aber es wäre trotzdem gut, wenn möglichst viele das Thema hören, weil ihr habt als Gemeindeglieder eine ganz wichtige Aufgabe. Ihr müsst erkennen, wer eure zukünftigen Ältesten sind. Darum denkt nicht, ach, das ist gut, wenn da 5 Brüder morgen dabei sind. Ja, wenn ihr es einrichten könnt und wollt, kommt bitte zu dem Thema Ältestenschaft. So, jetzt möchte ich euch aber zu dem Thema von eben noch ein paar Bücher zeigen. Dieses kleine Jesus ist der Weg, das lesen sogar Jugendliche, wie ich heute gehört habe. Ganz toll, ihr könnt die Schwester fragen hier vorne, die hat es schon gelesen. Inzwischen, die Zahl ist nicht mehr aktuell, es spielt aber keine Rolle. Sind schon doppelt so viel von diesem Buch verbreitet worden, auch in anderen Sprachen. Wenn ihr ab und zu mal so ein Büchlein braucht zum Weitergeben für euren Schornsteinfeger, euer Zahnarzt oder wen immer, schenkt nicht nur Süßigkeiten, gibt ihnen so ein evangelistisches Buch mit dazu. Ihr könnt auch andere nehmen, aber ich habe jetzt eben mal das gerade dabei. Und dann seht ihr hier eine sehr wichtige Frau für mein Leben. Das ist meine Schwiegermutter. Ist nicht die Herzogin von Kent, ne? Auch wenn sie da so aussieht, hat sich ein bisschen herausgeputzt. Ist meine Schwiegermama aus Kärnten und schaut mal, die große Lebenswende mit 81. Vor 3 Jahren ist sie nach 81 Jahren katholisch sein, ist sie zum Glauben gekommen. Meine Frau hat 40 Jahre für sie gebetet. Ich habe ihr 35 Jahre geholfen. Ja, wir haben oft mit ihr geredet. Noch vor etlichen Jahren hat sie zu mir gesagt, geh weg mit dem schwarzen Buch und lass mich in Ruhe. Für mich hätte der da nicht sterben brauchen, hat sie wortwörtlich gesagt. Und heute liebt sie den Herrn und hat dieses Büchlein geschrieben. Sie heißt Michaela, sie hat einen wunderschönen Namen, aber in Österreich ist der verunstaltet zur Helli, ja. Da wird sie Helli genannt. Helli, das Nachkriegskind, die große Lebenswende mit 81. Warum stelle ich euch das Buch vor? Ihr habt vielleicht auch betagte Eltern, für die ihr schon lange betet. Die Mama, die noch nicht gläubig ist, oder der Papa, oder Onkel und Tante. Das ist ein evangelistisches Buch für ältere Menschen. Dafür haben wir das gemacht. Vielleicht wollt ihr es euch mal anschauen. Dann haben wir heute auch ein paar Minuten über Taufe geredet. Ihr wartet bitte nicht, bis ihr 91 Jahre und 4 Monate alt seid, ja, wie die Schwester Amalia, sondern ihr habt gehört, im Himmel wird man nicht mehr getauft, das machen wir besser hier. Hier ist ein kleines Büchlein von einem Nicht-Theologen, ein Horst Niehus, aber der hat das so gut geschrieben, das hat schon vielen geholfen, Taufe, Türöffner in den Himmel, wenn jemand Fragen hat zum Thema Taufe. Und das war heute Abend dran, Jüngerschaft, Timo Kontermann, Jüngerschaft, ein Schlüssel zu nachhaltigem Gemeindewachstum. Ich war Anfang Januar am Forkensee bei Füssen. Da ist ein Freizeitheim vom Württembergischen Brüderbund, der heißt jetzt Christusbund. Und dort lädt mich dieser Mann ein mit seiner Familie zum Kaffee trinken. Und er erzählt mir, er hat eine Abschlussarbeit geschrieben, eine Bibelschule über Jüngerschaft. Und ich sage, das gibst du mir mal bitte. Und er hat tatsächlich noch ein Exemplar gefunden. Ich habe nur ein paar Wochen gebraucht, da hatte ich das gelesen. Daraus ist dieses Buch geworden. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Wirklich. Das ist ganz prägnant zusammengefasst, um was es bei dem Thema Jüngerschaft geht. Wenn ihr den Vortrag von heute Abend noch vertiefen wollt, nehmt ihr euch das Büchlein mit und lest es. Und auch in der Frauenarbeit, meine Frau schreibt auch manchmal ein Buch. Sie wird ja bald zu euch kommen, zu den Schwestern. Ihr erstes Buch, das sie geschrieben hat, heißt Lass mich zu deiner Ehre leben. Vielleicht wird sie auch über das Thema sprechen hier bei euch, weiß es nicht. Ich glaube, das steht noch nicht fest, über welche Themen sie hier bei euch sprechen soll. Aber ich möchte den Schwestern schon mal Mut machen. Wenn ihr sie schon kennenlernen wollt, nehmt doch mal das Buch und lest es. Dann noch ein letztes für alle, wenn man, ich sagte, dieser Prozess des Wachsens, des Lernens hört nicht auf. Letztes Jahr habe ich dieses Buch gelesen, Zielstrebig, mit Gott ins Ziel, von einem Steve Farrar, und es hat mich wirklich umgehauen. Ich habe schon lange nicht mehr ein Buch gelesen, was mich so gepackt hat wie dieses. Er beschreibt, wie Menschen in der Bibel gut angefangen haben, aber schlecht geendet. Er beschreibt, wie Menschen gut angefangen haben, aber mit Ach und Krach geendet haben. Gibt's auch in der Bibel. Und dann beschreibt er welche, die gut angefangen haben und gut geendet. Und er macht das so praktisch, so gute Zitate. Ich habe das Buch bunt gemalt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ja. Und ganz viel rausgeschrieben aus dem Buch. Möchte ich euch sehr empfehlen, wenn ihr sagt, nee, ich bin nicht so der Leser, aber ich bin viel mit dem Auto unterwegs, das gibt es auch als Hörbuch, ist auch günstiger, könnt ihr auch als Hörbuch euch mitnehmen. Möchte ich sehr empfehlen, Zielstrebig, mit Gott ins Ziel. So, das war der Werbeblock oder Block, wie auch immer. Aber ich muss immer ein paar Bücher vorstellen. Ich bin eine Leseratte, immer schon gewesen und lese gern und viel. Und wenn ich Gutes lese, möchte ich es gerne multiplizieren und anderen auch schmackhaft machen.